Und was macht die Familie?
Von Sunemann macht jetzt Podcast, ne?
Podcast? Was ist das denn?
Der trifft sich da mit deinen Studentenfreunden und dann hin über Filme.
Filme? Da kann ich ja mit... Filme, den ganzen Tag.
Ja, das Filme.
Also sowas.
Ja, lass gut sein, Vater, lass gut sein.
Ja, Prost, ne?
Prost. Ja.
Einen noch bitte.
Ja.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Herzlich willkommen zum 71. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag wir hassen Filme. Wie jede Woche reden wir über zwei neue Filme und eine Serie. Im Thriller Sicario muss sich Emily Blunt mit der harten Realität des US-mexikanischen Drogenkrieges auseinandersetzen. In Disney Pixar's Inside Out entdecken wir das emotionale Innenleben eines jungen Mädchens und mit Heroes Reborn versucht NBC einer 9 Jahre alten Kultserie neues Leben einzuhauchen. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Dr. Eck kann an diesem Podcast nicht teilnehmen und das ist ein bisschen seine Schuld, aber auch vielmehr noch meine Schuld, denn wir wollten uns eigentlich gestern treffen, schon am Tag der Deutschen Einheit, um den Podcast aufzunehmen und das ging aber aus Gründen von Dr. Eck nicht und dann wollten wir es heute zu dritt nachholen, das ging aus anderen Gründen nicht, die ich jetzt nicht mehr näher erläutern will, die aber auf meine Kappe gehen.
Aber deswegen schon zum zweimal der gleiche Grund, aber eigentlich.
eigentlich schon. Na gut, Dr. Eck war immerhin wach, als er abgesagt hat. deswegen machen wir diesen Podcast jetzt zu dritt und versuchen mal, wie das funktioniert. Ich denke mal, es wird ganz gut klappen. Und da Dr. Eck sowieso Sicario nicht sehen konnte, weil er ein alter Workaholic ist, jetzt ist er auch wieder am Arbeiten, ne? Ist es gar nicht so schlimm, dass er jetzt nicht dabei ist. Wie geht's euch? Habt ihr den Tag der guten deutschen Einheit deutsch verbracht?
Ja, mir geht's super. Der ist ja gleichzeitig auch der Tag des Geburtstages meines Vaters, der ist 60 geworden dieses Jahr. Da hatten wir große Party und dementsprechend, wir haben reingefeiert und wie das bei 60-Jährigen ist, das ging bis tief in die Nacht, bis kurz vor 2 und dann wurde erstmal ausgeschlafen, ne? Sich erstmal wieder beruhigt heute.
Ja, erstmal wieder zurückkommen, ne? Das ist ganz wichtig, ne? Ja, aber gut, wenn man 60 Jahre abgeliefert hat, dann darf man auch mal, ne?
Ja,
darf man auch mal.
Ja.
War schön. Ich weiß nicht, was der Tag der Deutschen Einheit ist, aber ich habe gestern trotzdem gefeiert und war noch so gut.
Du wohnst ja in Prenzlauer Berg und dein Späti, ihr habt so einen Country Club gegründet und macht da jetzt manchmal Partys und habt auch für Flüchtlinge, glaube ich, Geld gesammelt gestern mit einer Party.
Ja, mal wieder, genau. Das war jetzt die zweite Party, die wir veranstaltet hatten bei uns im Phono Club. Ich war dazugegebenermaßen dieses Mal nicht so aktiv bei der Planung mit involviert, aber dennoch hat das Ganze stattgefunden und lief auch ganz gut. Wir haben halt ganz geile Leute auf der Ecke, die gute Mucke machen, deswegen sind das ganz nette kleine Partys, kann ich
cool so
sagen.
Ich stand zum ersten Mal in meinem Leben 3 Stunden für etwas an. Das war der Anlass ins IFZ, Institut für Zukunft in Leipzig, der große Techno-Club der Stadt und es ist wirklich unglaublich, also wir wollten extra früh hin um 12, um halt einen Stempel zu holen, ne? Und dann halt, 3 Stunden scheinbar und das Geile ist ja, ich feiere das ja nicht mal so hart, diese Art des Feiern-Gehens, ne? Also andere Leute, weiß nicht, wenn das der Lebensinhalt ist, kann ich es vielleicht noch verstehen, aber ich finde, Olli Schulz hat mal gesagt, irgendwie, wer 1 Stunde auf einen Burger wartet, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und ich finde, so ist es auch eigentlich, ist eigentlich so peinlich für ein bisschen Bum-Bum-Musik da in der Kälte draußen zu warten, weiß ich nicht, aber naja, egal. Auch ganz kurz wollte ich noch ansprechen, wir hatten die Lesung in Bayreuth letzten Dienstag und haben da Texte vorgelesen und präsentiert von Dr. Peng und auch einen kurzen Live-Podcast gemacht vor Publikum. Mhm. Da haben wir über einen Kurzfilm geredet, Ente und Anfang, den uns Dr. Brightside untergejubelt hatte, weil wir dachten, es ist halt blöd, wenn wir jetzt irgendwie, gar kein Thema haben oder wenn wir über irgendeinen Film reden, den dann niemand gesehen hat. Also haben wir den mit Publikum geguckt und dann so ein paar Gags vom Stapel gelassen und das ein bisschen analysiert. Mir hat das ganz gut gefallen. Ich finde, wir haben uns da ganz gut geschlagen, finde ich.
Ja, finde ich auch. Die Witze sind ganz gut angekommen, denke ich. Und auch allgemein hat man gemerkt, dass wir irgendwie ganz lässige Typen sind, denen man auch mal zuhören kann, länger als 5 Minuten. Doch, das war eine runde Angelegenheit. Nicht nur unser Segment, auch die ganze Lesung, fand ich, war top.
Ja. Die wird dann wahrscheinlich auch nochmal als Podcast hochgeladen werden, wenn ich die Zeit finde, die mal zu schneiden, weil das ist wahrscheinlich langweilig, wenn man dann da jeden Teil noch mit drin hat und und jeden Umbau und so. Genau, dann wird das irgendwann auch zu hören sein. Kommen wir zu den HBO Netflix Prequel, Sequel und sogar diesmal Superhelden-News. Aber erstmal geht's um den Song zum neuen James-Bond-Film Spectre, der später in diesem Jahr rauskommt. Ich glaube, im nächsten Monat ist es schon soweit oder im November. Das ist ja der nächste Monat. Und der ist von Sam Smith und heißt Writing' on the Wall. Ich habe mich erst gewundert, was das heißen soll. Ne? Ich dachte, das ist doch Writings, aber nee, because the writing's on the wall, also die Schriftzug, das Minitheke ist an der Wand. Und der ist jetzt draußen und der sorgt so ein bisschen für Zündstoff und gibt Zündstoff für Diskussionen im Internet oder eigentlich hauptsächlich für Hate. Denn es ist schon eine sehr lasche Nummer geworden. Also viel, wie heißt das, Falsettgesang, nennt man das so? Also so ganz, ganz, ganz hoher Männergesang da drin. Und das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber ich finde auch, dass der ganz schön lasch ist für einen Bond-Song. Also ich finde schon, Skyfall war schon nicht vom Song her super energetisch, aber hat sich ja dann so aufgebaut im Lied und hatte schon einen richtigen Punch und einen richtigen Kick, finde ich. Und das lässt so Writings on the Wall ganz schön vermissen, finde ich.
Ja, ziemlich gurkiges Ding irgendwie. Also die Häme, die er sich da abgeholt hat im Internet, die war schon irgendwo auch gerechtfertigt. Also gut, immerhin hat er das Ding nicht selber geschrieben, sondern musste es nur einsingen. Aber trotzdem, irgendwie vermisst man da diesen letzten Punch, den ein Bond-Song dann auch noch braucht. Hat mich mehr an Grand Prix erinnert als an den neuen Actionstreifen.
Naja, genau, die Meinung habe ich im Internet auch gelesen, dass es so ein bisschen Grand Prix ist, wo die Engländer ja immer richtig beschissen abschneiden. Ich liebe den Eurovision Song Contest und die schicken dann auch manchmal so alte Stars von sich vor und haben dann immer Wertungen aus dem Keller. Finde diese Tradition trotzdem total geil. Also das ist halt dieses Film-Franchise, dass man sich eh irgendwie immer noch mal mehr auf einen Bond freut oder mit so einer anderen Freude als andere Filme. Es gibt ja sowieso eigentlich nichts, was mir jetzt einfällt, was so eine lange Serie ist, die im Kino ist, einfach von Anfang bis Ende. Also wir haben ja Reboots und sowas und zum Beispiel Indiana Jones war auch mal so geplant als tatsächlich Serie, die immer weitergeht. Aber es ist halt schön, dass man es immer weiterführt, dass es dann auch ein extra Lied noch gibt und dann welches Auto fährt der und so weiter, ist mir natürlich
schon
egal.
Ganz geil,
Und das ist auch, erwähne ich immer wieder und jetzt auch wieder der Podcast James Bonding, da bin ich so ein bisschen zu James Bond gekommen. Mhm. Zwei Dudes, die super Nerds sind, reden darüber, da habe ich mir mal diese 50 Filme DVD-Box gekauft und auch mal so ein bisschen durchgeguckt und Dr. Loco ist ja auch großer Fan, der ist hier gerade aus dem Hangout bei uns rausgeflogen, deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter mit den News und wenn er nicht mehr reinkommt, dann weiß ich nicht. Dann ist es so ein bisschen Elimination, bis nur noch einer von uns beiden. Einer fliegt noch raus und dann muss der andere den Cast alleine zu Ende moderieren. Nee, die andere News, die ich habe, die ich einfach interessant fand, mal anzusprechen, ist, dass Taika Waititi in Gesprächen ist, den dritten Thor-Film da Regie zu führen bei Thor Ragnarok. Und Taika Waititi ist ja der Typ, der einmal so Indie-Filme wie Eagle vs. Shark gemacht hat, aber auch den fantastischen 15-mackige gesagt, wie heißt der, What We Do in the Shadows.
Genau,
Diesen Vampire-Mockumentary-Comedy-Film mit Jermaine Clement von Flight of the Conchords. Und der hat auch Flight of the Conchords Folgen gedreht. Flight of the Conchords ist ja diese so ein bisschen Musical-Comedy-Serie mit verdammt trockenem Humor und verdammt extrovertierten Songs eigentlich, die wir alle im Podcast total lieben. Und man sieht jetzt so bei ihm, dass wie bei anderen Regisseuren, zum Beispiel auch Gareth Edwards, der nur diesen Monsters-Film gemacht hat und dann direkt Godzilla machen durfte, dass sich Hollywood halt für Großprojekte oder auch schon für etablierte Marken so kleinere Regisseure halt sucht, um das zu machen. Und ich muss schon mal sagen, ich halte hier wenig davon, also dass Taika Waititi Thor macht. Klar hatte Thor auch immer so ein bisschen so Slapstick-Einlagen. Ich fand aber nicht, dass die diesem Film immer sonderlich gut getan haben. Sowieso die beiden Thor-Filme eigentlich nicht so besonders. Und ich weiß nicht, ob jemand, der so originelle Ideen hat, der so lustig ist, in diese Studio-Welt der riesigen Studios unbedingt muss, um sich da zu versuchen. Denn da wird er viele Auflagen kriegen. Der Typ, der diese Cornetto-Trilogie gemacht hat.
Edgar Wright, der
sollte ja auch eigentlich Ant-Man machen. Dann wurde er da auch rausgeekelt, weil er meinte, er hätte nicht genug kreative Freiheit. Wie siehst du das?
Ja, das ist mir auch aufgefallen mit dem Edgar Wright. Der hat ja jahrelang an diesem Ant-Man-Drehbuch geschrieben und dann irgendwann kurz bevor dann das tatsächliche Film losging, meinte er Creative Differences und ist abgezogen. Ich glaube, man muss sich da schon ziemlich gleichschalten lassen in diesem großen Marvel-Blockbuster-Business. Und ich, so ganz check ich den Sinn dahinter einfach nicht, sich wieder so ein Indie-Comedy-Regisseur da ins Boot zu holen, weil also für ihn nicht, aber auch für die anderen nicht. Ich meine, das ist ja kein Marketing-Stunt, der Typ kennt ja keiner. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie, ihm gesagt haben, irgendwie, wir geben dir volle kreative Freiheit, um deinen neuseeländischen Indie-Comedy-Charme bei uns auszuleben. Das wird ja auch nicht passieren. Insofern, ja, wie man auch bei Edgar Wright dann gesehen hat. Also, vielleicht ist er entweder nur ein verdammt guter Regisseur und die haben das erkannt, oder es wird halt irgendwie ein bisschen schief gehen.
Herr Dr. Loco, du bist wieder zurück aus den
aus dem IFZ
des,
her.
Des Offlines bei uns im Internet. Genau, die News, ich habe gerade gesagt, Taika Waititi, ich will mal Waikiki sagen, ist schon ein echt lustiger Name. Der ist jetzt halt in Gesprächen, in den neuen Thor-Film zu machen. Genau. Wir haben gerade schon gesagt, dass wir nicht so ganz wissen, ob er da nicht einfach sich zu viel kompromittieren muss.
In diesem
Studioalltag.
Ja, ist natürlich das, was ich als erstes natürlich irgendwie, oder das ist die Frage, die sich jeder wahrscheinlich als erstes stellt, ob das überhaupt Sinn macht, eben vor allem, ja, aber gut, du hattest ja eben auch schon das Beispiel gebracht von dem Godzilla-Regisseur, ich meine, das war vorher auch eher ein Indie-Typ, der natürlich aber schon einen Monsterfilm gemacht hat, insofern hat es natürlich Sinn gemacht, dass jetzt irgendwie, also das war ja in dem Fall jetzt zumindest genremäßig keine Transition, die er da eingehen musste, weiß ich auch nicht, ich meine, im Endeffekt, ich habe keine Ahnung, was Herr Waititi drauf hat, aber klar, es kommt auf jeden Fall, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, unvermittelt. Also ich habe das auf Twitter gelesen, über Jane Clemens Twitter-Profil und habe mir auch best gedacht, das wäre ein Witz. Aber ja, gut.
Ja, seltsam, ne? Also man muss mal gucken, was daraus wird. Und man könnte ihm natürlich nur wünschen, dass er das macht, dass der Film Erfolg wird und dass er dann halt einfach in Hollywood angekommen ist, weil den Humor... Ich meine, das ist eine riesengroße gefeierte Serie auch, Flight of the Conchords, da muss man auch nicht immer so tun, als wäre das irgendwie der letzte Indie-Kram von hinterm Ofen. Ja. Aber das auch stimmt, für What We Do in the Shadows mussten die ja so eine Kickstarter-Kampagne machen, damit er überhaupt einen Wide Release bekommt in den USA. Also das ist schon cool. Also den gönne ich eigentlich echt alles. Dr. Loco, kurz deine Meinung noch zum neuen Bond-Song. Da warst du rausgeflogen.
Mm, ach so, ja, nicht cool genug. Nicht Bond genug. Mir ein bisschen, also an sich, schön ist dieses Orchestrale, was ja eigentlich auch klassisch ist für alle Bond-Soundtracks. Das ist fett, das passt, aber mir ist das eben, ihr habt das wahrscheinlich auch gesagt, ganz einfach, das ist mir zu balladesk, oder obwohl, das ist vielleicht gar nicht mal das Problem, ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie, es haut nicht hin, es ist einfach, man kann, sagen wir es einfach mal, wie es ist zu viel Falsett, das ist echt kein Witz mehr, das tut nicht Not, weiß ich nicht, mir hat es nicht, gefällt es nicht, freue mich aber natürlich trotzdem auf den neuen Bond-Film und lass mir davon das Feier nicht vermiesen.
Nee, genau so ist es bei mir auch so, und jetzt, wollte ich mal Fanpost vorlesen. Ich habe es oft angekündigt und aber nie gemacht. Und eine Mail ist schon ganz alt und eine ist auch schon so ein bisschen älter, aber egal. Christina schreibt: Sehr geehrte Herren Doktoren Schwarzex, Snips und Loco, ich wollte Ihnen nur kurz mitteilen, dass ich Ihren Podcast regelmäßig mit großem Interesse und manchmal sogar Spaß verfolge und auch vor allem die gelegentlich neuen Segmente, besonders die Quizze, für sehr erfrischend halte. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Dr. Schwarz dafür, dass Sie den Vorschlag Fuck You Goethe zu analysieren mit quasi diktatorischer Gewalt durchgesetzt haben. Ich selbst habe vor einer Weile den ersten Teil gesehen, habe eine sehr starke Meinung dazu und freue mich daher schon auf Ihre. Eine letzte Sache, diese Woche bin ich auf den Filmtrailer für Ich und Kaminski, einer Verfilmung des gleichnamigen Romans von Daniel Kehlmann, gestoßen, während ich nicht sicher bin, ob speziell dieser Film für den Cast geeignet ist. Obgleich das dann immerhin mal wieder was Deutsches wäre, wollte ich trotzdem wissen, ob Sie eventuell generell einmal Lust hätten, eine Buchverfilmung im direkten Vergleich mit der Vorlage zu besprechen. Natürlich vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Kollegen aus der Literaturecke.
Ja, auf keinen Fall.
Von meiner aktiven Hörerzeit schon einmal passiert ist und nicht funktioniert hat, ist die Frage natürlich irrelevant. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich, Christina. Danke, Christina, an diese Mail. Leider ist uns irgendwann aufgefallen, dass es einfach Dr. Ex-Freundin ist. aber wir freuen uns natürlich trotzdem über jede E-Mail. Haben wir dann Fuck You Goethe besprochen. Ich weiß leider nicht, Christina, was deine Meinung jetzt zu Fuck You Goethe war. Deine sehr starke Meinung, wahrscheinlich sehr stark negativ.
Ja, ist auch extrem sehr stark negativ. Extrem negativ, ja. Also, und wir wären da nicht harsch genug gewesen mit unserem Urteil. Dr. Egg und ich wiesen aber darauf hin, dass es, ich glaube, wenn wir den Film damals im Kino, letztes Jahr im Kino gesehen hätten, hätten wir den auch komplett verrissen. Ich glaube, wir haben den jetzt aber irgendwie, weil es, glaube ich, zu einfach gewesen wäre, den einfach nur durch den Dreck zu ziehen, wahrscheinlich mehr Benefits des Zweifels gegeben, als er eigentlich verdient hätte.
Das mag schon sein, ja. Dass man im Hinterkopf hatte, man darf den eigentlich nicht gut finden, weil er vielleicht auch genau dieses Massenphänomen ist. Aber nee, auch nochmal danke für die Mail auf jeden Fall. Ich finde es ja schön, dass ich so förmlich angesprochen werde und wir im Cast reden wie die letzten Assis. Nee, hat ganz gut gepasst.
Ja, das ist nett, ne? Nö, also ja. Ich rücke da nicht ab von meiner Fuck you Goethe-Meinung. Ich finde, das war zwischendurch echt solide Comedy und echt witzig. Also ich fand, manche Gags haben da auch wirklich gezogen. Und das Konzept fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Nur halt diese ganze Musik und das halt so blöde war dann zwischendurch. Ich habe mir mal überlegt, Fuck you Goethe zu gucken, ist so ein bisschen, als würdest du mit einer Person, die du richtig gerne magst, in ein Restaurant gehen mit richtig schlechtem Essen. Oder als würdest du mit einer Person, die du hast, in ein Restaurant gehen, wo das Essen richtig gut ist. Also eins von beiden so. Du denkst, eigentlich ist es cool, aber es ist doch so scheiße, dass ich es nicht ertragen kann.
Ja,
ja, so ist das da ein bisschen. Tom schreibt, moin Christian, das bin ich. Angeregt von Folge 50, das war übrigens damals nach der 50. Folge, kam dieser
brandaktuell Leserpost.
Ein dickes Like von meiner Seite, vor allem auch ein großes Danke. Ist ja auch für viele nicht selbstverständlich, Arbeit in etwas Kostenloses zu investieren. Eure Kritiken fand ich übrigens bisher immer angemessen. Da bezieht er sich darauf, dass wir das Feedback bekommen hatten, dass wir zu viel haten. Deswegen auch das Hashtag ist, wir hassen Filme. Da das Thema europäische bzw. nicht US-Serien aufkam, nehme ich jetzt mal das Risiko auf mich, etwas zu empfehlen. Im ersten läuft im Moment, immer Dienstag 2015, die österreichische Serie Vorstadtweiber. Beim Titel hatte ich mir eigentlich meinen Teil gedacht, bis meine Freundin eine Folge geschaut hatte, die tendenziell mehr Anspruch hat als ich und mir empfahl, es anzuschauen. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein österreichisches Desperate Housewives, ist eine recht bösartige Dramedy um eine Gruppe von Bankern, Lobbyisten, Immobilienhaien und ihren Frauen, und alle Beteiligten sind moralisch ziemlich am Arsch. Mir macht es im Moment echt großen Spaß zuzuschauen. Die bisherigen 5 Folgen stehen in der Mediathek. So viel zur Empfehlung. Grüße, Tom. Ich habe dann tatsächlich mal reingeguckt und dann hatten wir das aber in unserem Schedule, hat es irgendwie nicht reingepasst. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen zu spät, die Serie zu machen. Leider ist es am Anfang sehr plump. Also da haben die so eine, nicht eine Tupper-Party, sondern so eine Dildo-Party, diese Frauen, und stehen dann halt alle irgendwie in Unterwäsche rum, und dann kommt der Sohn rein und ist so ein bisschen peinlich berührt, aber auch so ein bisschen aufgegeilt. Und ja, kann sein, dass da noch was dran ist an der Serie. Hatte ich jetzt aber nicht gedacht, dass ich euch das anbieten kann. Aber,
ich hatte da mal von gelesen, tatsächlich auch, aber ja, es ist dann, glaube ich, grundsätzlich kein verkehrter Tipp, aber ich kann mir vorstellen, dass das was ist. Ich glaube, bei Zeit Online wurde das auch gelobt, aber tja, manchmal
vielleicht
ist es so.
Zu Season 2 dann. Aber auf jeden Fall auch danke, Tom, für den Leserbrief.
Auf
Wenn ihr
Fall.
Da draußen uns was schreiben wollt, zum Beispiel unsere Meinung zu den Filmen nochmal revidieren wollt oder sagen wollt, ja genau, ihr habt voll recht, dann schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de, und wir kommen zum ersten Thema, und das ist Sicario.
State Department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity.
This is not my department. FBI!
You want to be a part of this?
Do we get an opportunity of the men responsible for today?
The men who are really responsible for today.
Ever been to Juarez before?
We're going to El Paso, right? You're not American. Who do you work for now?
Well, I go where I'm sent.
In der brandneuen Doku Sicario befindet sich Emily Blunt zusammen mit Josh Brolin und Oscar-Preisträger Benicio del Toro auf den Spuren der Maya. Ihre Mission beginnt im mexikanischen Drogensumpf. Nein, Quatsch. Sicario ist natürlich der brandneue Action-Thriller des aufstrebenden Regie-Masterminds Denis Villeneuve. Emily Blunt spielte die Hauptrolle der Kate Mazur, selbst erfahrenes Mitglied einer FBI-Spezialeinheit, die eines Tages nach Abschluss eines Einsatzes die Möglichkeit erhält, Teil einer verdeckten Operation der Regierung zu werden. Deren Ziel ist es, einen mexikanischen Drogenboss aus seinem Versteck zu locken und ihn natürlich zur Strecke zu bringen. Dabei trifft sie auf den kauzigen CIA-Operator, was sie da zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, Matt Graver, gespielt von Josh Brolin, der sich aber ziemlich im Dunkeln tappen lässt, was das Vorgehen und die Mission angeht. Mit im Schlepptau hat Brolin Alejandro Gillick, gespielt von Benicio del Toro, ein Mann, bei dem nicht ganz klar ist, unter welcher Flagge er eigentlich segelt. Und als das ungleiche Team dann, das ganz sicher nicht aus Partnern besteht, im Rahmen ihrer fragwürdig geführten Ermittlungen dann Informationen über einen Drogenschmuggeltunnel erhält, ist ein schönes Wort, läutet es zur Stunde der Wölfe, und die junge Polizistin muss sich fragen, wie weit sie bereit ist zu gehen. So, meine Frage. Sicario, si claro oder Sicario? No.
Der Film wurde ja von vielen ganz doll erwartet und so auch von uns, weil wir auch die anderen Filme von Denis Villeneuve gesehen haben. Einmal Enemy, gab es auch einen Podcast zu, und dann Prisoners. Prisoners wurde ja nach Enemy fertig gedreht, aber Enemy kam dann später raus. Beide mit Jake Gyllenhaal in wichtigen Rollen, und beide Enemy ist nochmal ein bisschen anders, würde ich sagen, aber an Prisoners kann man, hat Sicario schon so ein bisschen erinnert, weil es einfach so eine verdammt nüchterne Art ist, ein Drama von Gewalt zu erzählen und aufzubauen, wo das Setting klar ist, was jetzt passiert, und dann wird eben die Handlung so durchexerziert. Sicario macht verdammt viel richtig, finde ich. Ich weiß aber nicht, ob ich ganz letzten Endes sagen würde, dass das wirklich ein großes Kino ist, dieser Film, an das man sich noch lange erinnern wird. Erstmal muss ich erwähnen, dass die Schauspieler alle verdammt gut sind, finde ich. Also einmal gefällt mir sehr gut, dass wir Emily Blunt hier als starke Frau in der Hauptrolle haben. Das war ja auch ein Problem, als der Film geplant wurde, hat das Studio gesagt, wenn ihr einen Mann in die Hauptrolle packt, geben wir euch mehr Geld. Und das ist ja so eine Sache, die es immer wieder gibt. Ich weiß noch, dieses Spiel Remember Me von Capcom ist ein Videospiel, hat auch eine Frau in der Hauptrolle, ist auch lustigerweise dann auch gefloppt. Ja. Aber da haben sie auch ewig gebraucht, die Macher, bis sie einen Publisher gefunden haben, überhaupt deren Spiel mit einer weiblichen Hauptrolle eben rausbringt. Und so auch hier, Emily Blunt hat das ja schon mal gemacht in Edge of Tomorrow, da auch eigentlich brilliert, hat er vorher nicht so diese toughen Soldatencharaktere gespielt, macht es hier aber auch, schafft es aber auch, das mit genügend Emotionalität zu spielen, denn sie bleibt ja nicht so wirklich der Protagonist im ganzen Film, also sie wird eingeführt als die Hauptperson, dann lernst du Josh Brolin und Benicio del Toro kennen und dann fokussiert sich irgendwann die Handlung ja auch auf diese beiden und vor allem auf del Toro am Ende nochmal stärker, bis es dann wieder zurückkommt zu ihr und eigentlich ihrer Bewertung des Konflikts. Und das macht der Film, finde ich, sehr intelligent, dass wir erst mit ihr mitgehen, die quasi am Anfang ist eine Szene, wo sie in einem Haus oder einen Kidnapper, glaube ich, finden wollen oder Drogenköcher oder so. Mhm. Ja. Und dann halt gibt's so eine kurze Schießerei, die auch toll gefilmt ist. Tolle Kameraarbeit in diesem Film. Also du bist nah an den Charakteren dran. Wir haben hier nicht 1000 One-Shots wieder, aber verdammt gute Schnitte. Ist sehr aufregend am Anfang. Und dann merkst du eben in diesem Haus, sind in den Zwischenräumen der Wände, der Zimmer ganz viele Leichen versteckt. Und dadurch ist sie so ein bisschen, und dann gibt es noch einen Anschlag und da ist sie ja quasi persönlich mit drin, will Rache und wird dann gefragt, ob sie in dieses Team will, das eben nach Mexiko kommt. Und dann wird dir ja diese Arbeit gezeigt. Und erst bist du eben ein Außenstehender, diese Arbeit, das ist verdammt toll gemacht, auch vom Soundtrack und so weiter, wie du da eingeführt wirst, aber wie du auch im Unklaren gelassen wirst. Also du hast hier das typische Motiv, dass eigentlich die Hauptperson auch so ein Rookie ist, der keine Ahnung hat und du eben auch nicht als Zuschauer und dann immer mehr so diese Strukturen verstehst, bis der Film sich dann auch auf die Seite dieser Strukturen schlägt und dich eigentlich auch mitnimmt als Zuschauer und du vielleicht kurz sogar denkst, das ist ganz gut, was hier gemacht wird. Und das fand ich clever.
Ich fand das auch vom Aufbau her super. Also wenn man es mal ganz dolle runterbricht, ist es halt handlungstechnisch so eine Aneinanderreihung von immer brisanter werdenden Missionen. Und die Missionen stehen da mehr im Vordergrund als jetzt zum Beispiel Emily Blunt, wie du ja auch schon erwähnt hast. Und das liefert dir verdammt viel Spannung, aber ich, auch wie du, weiß ich nicht, wie viel da im Endeffekt dann doch dahinter steckt. Also das wurde super aufgebaut, großartig. Suspense war für mich teilweise echt kaum auszuhalten und ich habe das auch im Kino gemerkt, es war mucksmäuschenstill. Die Luft wurde quasi dünner und aber so hammermäßig den Aufbau fand, so zwiespältig stehe ich dann den jeweiligen Auflösungen der verschiedenen Filmteile gegenüber. Für mich gab es hier oft nicht genug, ich sag mal so Payoff für den Zuschauer. Es gab nicht so den allerletzten erkennbaren Faden, beziehungsweise es hat mir nicht genug dann zum Denken angeregt, dann doch im Endeffekt, glaube ich.
Ja, das mag sein. Ich denke, manchmal hätte der Film noch ein bisschen in die Tiefe gehen können oder was du jetzt meinst, so auch ein bisschen mehr Payoff liefern können. Aber vielleicht sollen wir uns eben auch genauso fühlen wie Emily Blunt, die halt auch einfach nur so ein bisschen dasteht und auch einfach um sie herum passieren halt einen Haufen Dinge und so richtig weiß man, kann man sich darauf halt keinen reinmachen. Und gut, weiß auch nicht genau, auf welche Seite man sich schlagen soll. Ich finde, er hat insofern, also für mich war es ein sehr guter Film, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und er hat eben auch das erfüllt, was ich von einem Action-Thriller erwarte und das ist halt Suspense ohne Ende. Das sind Momente, in denen die Luft halt echt in Stücke schneiden kannst und das hatte ich hier halt verdammt oft. Das finde ich das haben die wahnsinnig gut hingekriegt, wie sich die Handlungen und die Charaktere so von Anfang bis Ende durch dieses Labyrinth schlängeln und du da bist da irgendwie mit bei und bist halt quasi wirklich mit der Kamera hinten dran und bist einfach gespannt auf das, was da noch kommt. Im Endeffekt ist das, was passiert, natürlich wahnsinnig vorhersehbar auf eine Weise. Das ist typisches, amerikanische Regierungsbehörde geht gegen mexikanische Drogendealer vor. Aber irgendwie haben sie das, und darum geht's ja auch oft. Ich meine, im Film wird ja oft einfach was gezeigt, was man schon mal gesehen hat. Aber es geht ja darum, dass irgendwie gezeigt wird mit anderen Bildern. Und das wurde geschafft und deswegen von mir dickes Daumen hoch auch schon. Also
Ja, auch in der Bewertung der ganzen Aktion. Das finde ich, ist halt total intelligent und hätte den Film auch ganz anders wirken lassen. Ich erinnere mal an Filme wie American Sniper, die auch mit guten Mitteln schaffen eigentlich eine Kriegssituation darzustellen, aber da mir hier die ganze Zeit der Amerikaner im Ausland als absoluter Volksheld erklärt werden soll, kann ich damit nichts anfangen mit diesem Film. Also wenn ich das Gefühl habe, dass Clint Eastwood einfach den Irakkrieg abfeiert, noch und nöcher, weiß nicht, wie das persönlich tut, aber in diesem Film kommt es eben so rüber und jemand, der irgendwie 200 Leute erschossen hat und jetzt ein Held für mich sein soll, dann kann ich damit, dann will ich das nicht haben. Also dann bin ich sofort raus und vor allem dann am Ende. Also dann zieht sich, so wie der Soundtrack von Sicario immer weiter so nach unten geht, zieht sich noch meine Meinung nochmal, nachdem der Film schon ausgeklungen ist, nochmal weiter in die Tiefe. Und das ist hier nicht so. Also hier geht es quasi darum, dass die einerseits ja zeigen soll, oder gesagt werden soll, wir gehen jetzt auf Mission, wir gehen jetzt auf so einen Drogenraid nach Mexiko, der eigentlich illegal ist. Und der Soundtrack wird immer anspannender, da gibt es tolle Szenen, wie sie da über die Grenze fahren. Und dann wird ja auch gesagt, dass erst auf dem Rückweg passiert wahrscheinlich ein Anschlag und dann sind sie auf dieser Autobahn und es ist total spannend. Aber immer hast du so ein Gefühl, das dabei ist, das ist eigentlich nicht richtig, was wir hier machen. Also eigentlich, oder was die Amerikaner hier machen, auf deren Seite wir ja jetzt theoretisch stehen in diesem Film. Und es gibt da so ein ganz interessanten TED-Talk von Ethan Nadelmann, heißt der, We Need to End the War on Drugs. Den kann man sich mal angucken, ist glaube ich 15 Minuten lang. Der hat eine 4 Jahre lang, glaube ich, diesen Drogenkrieg, den die Amerikaner finden, oder überhaupt die Auswirkungen der Illegalisierung von Drogen erforscht. Dann hat er irgendwie mit Grenzbeamten geredet, die an der amerikanisch-mexikanischen Grenze sind, mit Leuten, die selber eben Drogen verkaufen, mit Dealern, mit Leuten, die ewig abhängig waren und so weiter. Und der sagt halt, es ist Wahnsinn, wie viel Geld wir in den Drogenkrieg stecken und es führt einfach nur zu immer mehr Toten. Also da gibt es ja auch so Zahlen, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wie viele Leute da pro Jahr in Mexiko draufgehen aufgrund dieses Drogenkrieges, der geführt wird. Wenn man dieses Geld da reinstecken würde, einfach Leute zu behandeln, die Drogenprobleme haben und an der Legalisierung von Drogen zu arbeiten, die irgendwie halt dann dazu führen kann, dass es eben nicht mehr in so eine Illegalität abrutscht, diese ganze Geschichte, und da dann eben zu sowas führt. Der Talk ist ganz interessant und daran hat mich das total erinnert. Also Denis Villeneuve weiß hier genau, und das ist eigentlich, der Film kriegt einen selber vielleicht nicht so hundertprozentig letzten Endes, aber irgendwie ist es so clever, dass er doch eigentlich nur zeigt und du das theoretisch auch als Actionfilm gucken kannst, aber andererseits halt die Moral hier schon dahinter steht und dir sagt so, nee, das ist eigentlich Müll und Gewalt führt nur zu weiterer Gewalt.
Ja, also die, ich würde da zustimmen, dass die Abbildung des Drogenkrieges an sich, die war super und die war auch wirklich gut gemacht und intelligent gemacht, aber gerade wo du Moral ansprichst, ich finde auf der moralischen Ebene war mir der Film dann wieder so ein bisschen zu banal. Also er sagt dann natürlich, trifft er so Aussagen wie, die Grenzen zwischen Gut und Böse sind ein bisschen schwammig. Und er trifft Aussagen wie so, heiligt der Zweck die unethischen Mittel, das musst du dann entscheiden. Oder sollte man sich mit einem Teufel einlassen, um vielleicht einen anderen Teufel zu fassen? Und da hatte ich aber das Gefühl, dass ich das irgendwie, dass er mir da den nächsten Schritt irgendwie nicht macht oder vielleicht auch die Antworten nicht genug liefert. Aber das, was nicht bedeuten soll, dass ich den Film nicht, dass ich von dem Film nicht trotzdem super unterhalten war und er auch ästhetisch, fand ich, einfach hervorragend war. Also gerade auch in der Entscheidung finde ich so Gewalt und Schockelemente einfach total clever zu dosieren. Also wie zum Beispiel, sie fahren nach Mexiko, sie fahren in diese Stadt Juarez und stellen die vor als den absoluten Moloch, als die Bestie, ja. Und das war einfach hochklassig, weil der Film baut auf, dass du dich in jeder Sekunde, in der du dieser Stadt bist, befindest du dich in Lebensgefahr. Aber natürlich gibt es keinen dicken Shootout und keine Verfolgungsjagd mit mexikanischen Gangstern auf Motorrädern. Gibt es nicht. Und, sondern es wird halt dosiert und es wird subtiler gemacht. Und das fand ich auf jeden Fall super an dem Film. Also wirklich vortrefflich.
Ja, das finde ich eben auch. Also hier wird Gewalt wirklich, also wenn, also das ist schon stellenweise natürlich brutal, aber das wird dosiert eingesetzt und dann, aber und wirkt dadurch aber auch dann, wenn es passiert oder zum Showdown kommt, auch viel heftiger und unerbittlicher als in Filmen, wo halt, weiß ich nicht, ja, Gewalt mit anderen Frequenzen irgendwie auftaucht. Ne? Und das finde ich hier schon wahnsinnig gut. Das hat mich auch so ein bisschen an so Michael Mann-Filme erinnert. Wirklich super hart. Auch die Szene auf den Highway, wo wir es auch haben. Im Prinzip ganz kurzer Shootout. Und dann ist auch schon wieder vorbei und du sitzt einfach nur und wirst einfach nur in den Kinosessel gedrückt, denkst du dir, what the fuck, was ist denn jetzt, was ist jetzt hier nicht in Ordnung? Und das ist einfach hammergut.
Denis Villeneuve hat im Interview, ich glaube mit der Zeit auch gesagt, oder mit der Süddeutschen, gesagt, dass es darum auch in seinen Filmen geht, so ein bisschen Gewalt und die Folgen von Gewalt eigentlich auf Menschen zu zeigen, aber nie die Gewalt an sich. Und das macht ja. Der Film ja auch nicht so stark. Also natürlich hast du auch ja. In Prisoners eine Szene, wo Hugh Jackman Paul Dano ewig verprügelt. Ja, aber da schon. Muss die Szene auch sein. Also da hattest du das ja auch in Prisoners, dass einfach nur, wenn Jack Gyllenhaal im Auto sitzt und durch die Stadt fährt, schon so eine Spannung und so eine unangenehme Atmosphäre da ist. Ja. Und genau das schafft man auch hier. Und das fand ich, hat er auch hier sehr gut gemacht. Ich bin mal gespannt, ob Roger Deakins, der hier die Cinematografie gemacht hat, der wurde schon 12-mal für einen Oscar nominiert. Keinen abgeräumt. Und ich bin mal gespannt, ob er den jetzt kriegt. Von mir kriegt Sicario 8 von 10 Punkten. Ist ein besonderer Film, finde ich. Ich weiß aber nicht, ob es nicht nur letztendlich eine Abbildung vom Drogenkrieg ist, die ein bisschen intelligent ist, aber nichts wirklich Neues auf dem Film. Also, dass man quasi eine Art von Film, die man schon mal gesehen hat, jetzt auf dieses Setting gemacht hat, mit perfekten Schauspielern besetzt hat. Übrigens auch nochmal, haben wir im Vorgespräch kurz gesagt, das muss man erstmal schaffen, so zu spielen wie Benicio del Toro. Ja. Unglaublich. Also, das sind wirklich Schauspieler, die, da kannst du, Gesicht ist ein Gebirge, hat man das Gefühl. Also, der kann einfach nur gucken und du weißt nicht, was will der, ist er mir wohlgesonnen, ist er es nicht, was geht in dessen Kopf ab, und man muss mich mal in so eine SWAT-Uniform stecken und durch irgendein Haus laufen, was es sieht dann aus, weiß ich nicht, der große Clown. Das ist unglaublich, also das wollte ich nochmal sagen, aber ja, ich bin gespannt, ob es dafür noch eine Oscar-Nominierung gibt. Auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den anzugucken. Kinoerlebnis toll, ganz coole Aussage. Aber das letzte Ende ist vielleicht dann doch nicht so da. Mhm.
Ja, für mich ist ja Benicio del Toro so ein bisschen der Brad Pitt von der Straße, muss ich sagen.
Geil.
Dieses leicht wilde und unberechenbare, und das war für diesen Charakter hier einfach perfekt. Also was man festhalten muss, Villeneuve schafft es hier, wie in Prisoners, wieder dich kompromisslos zu fesseln und dabei auch das filmische Niveau, sag ich mal, komplett hochzuhalten. Auch wenn mir der allerletzte Schritt fehlt, gibt es von mir auf jeden Fall auch 8 von 10 Punkte und ein besonderer Film.
Jo, von mir gibt es 8,5 von 10 Punkten. Ich fand den Film wirklich großartig. Alles, was ihr angesprochen habt, kann ich im Prinzip so unterschreiben. Vielleicht fehlt hier und da dann nochmal ein bisschen die Tiefe. Aber das passt schon. Ich denke, man kann, es ist sicherlich wohl die Problematik des amerikanischen Drogenkriegs, der sich nochmal, großartig neu erklärt. Ich denke, da sind viele Informationen liegen dann auch im Detail wieder, die muss man sich so ein bisschen raussuchen, wenn man sich dann die Charaktere anguckt, mit denen zum Beispiel auch Josh Brolin da zusammenarbeitet, was einfach nur irgendwelche Ex-Soldaten sind, die frisch aus dem Krieg kommen, deren einzige Qualifikation ist, halt Leuten in den Arsch treten zu können. Und insofern, das sagt natürlich auch über die Natur einer Operation was aus. Egal, also von mir 8 von 10 Punkten, Benicio del Toro schwebt wie ein Engel des Todes mit seiner unheimlichen Präsenz über dem ganzen Film, und das ist super. Empfehlung.
Der ist jetzt seit Donnerstag in den deutschen Kinos, wenn ihr den gesehen habt, dann schreibt uns eine Mail mit eurer Meinung an Dr. Peng. Nee, an podcast@drpeng.de. Und damit sind wir zurück aus der Pause. Die Musik kommt in dieser Woche von Jeff Rosenstock und seinem im Februar erschienenen Album We Cool. Und wir kommen zum nächsten Thema, und das ist der Film Inside Out.
I'm joy. This is sadness. That's anger.
What?
This is disgust. And that's fear.
Ah!
We're Riley's emotions. These are Riley's memories. They're mostly happy, you'll notice, not to brag.
I wanted to maybe hold one.
What happened? Sadness?
She did something to the memory.
Is everything okay?
I don't know.
Take it back, Joy!
I'm trying.
Joy, no,
let
please!
Go.
The core memories!
Ah! No, 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 no! Ah!
Inside Out, zu Deutsch Alles steht Kopf, ist der neue Multimillionen-Dollar-Animationsfilm von Disney und Pixar. Und die Pixar-Studios haben sich ja mittlerweile so einen Ruf als die Macher von verdammt intelligenten Familienfilmen verdient. Mhm. Also so Filme wie Oben, Ratatouille, Toy Story 1 bis 3 und The Incredibles gelten ja eigentlich so als Meilensteine des Animations- und Familienkinos. Und ich sage jetzt auch Familien- und nicht Kinderkino, weil all diese Filme irgendwie aufgrund ihrer Thematiken auch für Erwachsene eigentlich interessant sind. Da geht es um Verlust der Liebsten, ums Älterwerden, neue Erfahrungen, natürlich auch um die Liebe. Was interessant ist, Pixar hat freie Hand bei der Auswahl ihrer Themen. Also zum Beispiel Filme wie Wreck-It Ralph, Bolt oder Planes kommen von Disney selbst. Die haben nämlich selber auch nochmal ein Animationsstudio. Pixar hat eigentlich nur einen Film, den habe ich nicht gesehen, also nur mal angefangen. Cars ist, glaube ich, nicht so der Oberhit. Aber der war halt wahrscheinlich für die auf so eine Kinderzielgruppe gerichtet, ist da ja auch super abgegangen. Und sonst haben die eigentlich echt nur richtig abgeliefert, muss man sagen. Und mit diesem Innovationsgeist eben, den die haben, ist man nun auch in Inside Out rangegangen. Das ist wohl der Familienfilm schlechthin. Zur Handlung. Der Film beginnt mit der Geburt von Riley. Doch nicht nur sie, sondern auch ihre Emotionen Kummer, Angst, Ekel, Wut und Freude erblicken so mit ihr das Licht der Welt. Das sind Charaktere, so quietschbunt animiert, die in ihrem Kopf leben und von so einem Schaltpult aus ihre Emotionen steuern können. Und so ist zum Beispiel die Aufgabe der Emotion Ekel, die ist so eine Highschool-Diva nachempfunden, Riley halt vor Vergiftung zu schützen. Wut ist dafür da, ab und an halt mal so das Revier zu markieren, und Angst bringt Riley so sicher durch den Tag, ne, nicht irgendwie in dunkle Gassen gehen oder sowas. Und immer wenn eben einer von denen am Schaltpult ist, dann spürt Riley eben auch diese Emotionen. Und so spielt der Film eben auch damit, dass eben verschiedene Situationen im Leben unterschiedlich emotional bewertet werden können und dadurch einen ganz anderen Dreh einfach bekommen. Der Chef im Haus in ihrem Kopf ist Freude, eine quietschfidele Fee mit der Aufgabe, Riley frohen Mutes durch den Alltag zu bringen. Und dann ist da noch Kummer oder Sadness. Und so richtig verstehen die Emotionen nicht, warum Riley überhaupt traurig sein muss. Als ihre Eltern dann irgendwann mit ihr von Minnesota nach San Francisco ziehen, haben die Emotionen ganz viel zu tun, denn das ist das erste Hockeytraining, der erste Tag in der neuen Schule, das neue, ziemlich ranzige Haus, in dem sie da wohnt. Und da wird's dann ganz schön brenzlig, denn auf einmal fängt Kummer an, Rileys Erinnerungen anzufassen, und das Gemüt des Mädchens verdüstert sich. Habt ihr Inside Out mit Freude verlassen oder mit Ekel, Angst, Kummer und Wut?
Die Freude hat überwogen, finde ich. Also der Film ist super, solange ihm die cleveren Ideen nicht ausgehen. Und ich finde, für den größten Teil seiner Laufzeit tun sie das nicht. Also da ist es wirklich gut. Und allein dieses Grundkonzept, ihr habt jetzt schon gesagt, innovativ, kreativ, liefert ab. Es liefert einfach ab. Es ist so, also diese fünf personifizierten Emotionen, die sind cool, die sind lustig, die sind irgendwie putzig und einfach irgendwie klasse. Aber was wir ja auch oft kritisieren, auch zu Recht, ist, es kommt nicht nur auf das Konzept an, sondern auch darauf, was du daraus machst. Und dass der Film checkt das auch. Und immer wenn man denkt, so ja, jetzt müsste ja vielleicht noch mal was kommen, dann liefert er auch noch mal was. Dann bringt er da auch mal irgendwie eine neue kreative Idee. Bis halt so kurz vor Ende, wo er dann ein bisschen abgeflacht ist und wo dann sich der Charme so ein bisschen erschöpft.
Ich finde aber auch grundsätzlich tolle Idee und auch toll umgesetzt. Also auch schön, dass man sich immer so eine komplexeren Thematik so spielerisch annimmt und so versucht, so Abläufe des menschlichen Verstandes abzubilden, finde ich echt cool, also super. Und es ist eben auch interessant, dann diese zwei Ebenen zu haben, ne? Also dass man einmal im Film sich im Verstand dieses Kindes befindet, der halt aussieht wie Schlaraffenland, und auf der anderen Seite, wo er halt eben den Alltag von Riley hast, das finde ich ganz cool. Natürlich ist das Ganze ja gepackt in so ein klassisches Abenteuer, in dem halt irgendwer von A nach B kommen muss. Aber das ist halt super kreativ gemacht. Ich finde, diese Welt ist super schön ausgedacht, und das ist im Prinzip auch alles, was ich dann erwarte von so einem Film. Und das habe ich bekommen, und das ist einfach eigentlich ganz toll, muss ich sagen.
Das ist auch echt die Frage, mit was für eine Erwartungshaltung man an so einen Film geht, ne? Weil hier ist natürlich jetzt echt schon schwer, den krassen Hater zu spielen. Es ist ein super quietschbunter Pixar-Film, der auch noch eine intelligente Idee hat, und trotzdem muss ich das, glaube ich, ein bisschen gleich machen. Aber erstmal Sachen, die ich super positiv finde, ist einmal, dass hier eine simpelste Story, also wenn wir jetzt mal sehen, was nicht in Rileys Kopf passiert, sondern im richtigen Leben. Ja. Die zieht in ein neues Haus, die ist an der Schule, blamiert sich da ein bisschen, ist dann schlecht gelaunt, will von zu Hause abhauen, und was dann passiert, wird ihr die Socken ausziehen. das ist ja so simplifiziert, das gibt's ja gar nicht. Also wo hat man dann mal so sich nur auf den emotionalen Haushalt von so einem Mädchen konzentriert? Ja. Noch nie. Also ich wüsste nicht, wann man das schon mal gemacht hat, und da finde ich diese Detailverliebtheit von Pixar so genial. Also dass sie jetzt einfach nur, ich weiß nicht, wenn zum Beispiel, sie hat ja da fröhliche Emotionen auch im Kopf, die dann gezeigt werden, das ist halt ihr erstes Hockeytor, ne, wie sie mit ihren Eltern auf dem Eis ist und ein Hockeytor macht, und das macht einen so froh und erinnert einen so an so, also allein dieses dieser Familienmoment von Borgenheit in der Kindheit, weiß ich nicht, wann ich den das letzte Mal so in einem Film überhaupt gesehen habe. Also das fand ich echt toll, dass sie das so gemacht haben. Dann ist der Detailgrad der Ausformulierung der Dinge quasi, die in ihrem Kopf abgehen, schon echt super clever. Also das, finde ich, passt nicht alles so richtig zusammen. Das finde ich ein bisschen komisch. Also da gibt's halt irgendwie Short-Term-Memory und Long-Term-Memory und dann gibt's irgendwie noch die Träume und dann gibt's noch das und das und dann gibt's noch irgendwie diese ganzen komischen Inseln, die Kuckoo-Insel von der Beklopptheit von ihr und die Familieninsel und so weiter. Und das ist schon alles so ein bisschen irgendwie zusammengesteckt, damit man halt am Ende diese Reise aufbauen kann. Aber da sind so smarte Ideen. Also zum Beispiel gibt's ja diesen Erinnerungspool dann letzten Endes, halt Long-Term Memory, in dem die ganzen Erinnerungen sind. Und da sind dann halt so zwei Dudes, die halt diese einfach so grauer, ausgeblichene, halt irgendwie, ja, hier damals beim Pianounterricht, ja, das ist eh scheiße, können wir weghauen, so ungefähr. Ne? Also dass so erklärt wird, warum man sich an Sachen nicht erinnert. Überhaupt, das halt quasi am Tag sind die an dieser Schallzentrale und da werden quasi einfach nur Erinnerungen gesammelt die ganze Zeit. Und die haben eine unterschiedliche Farbe, je nachdem, welche Emotion da war. Und dann werden die halt hochgeladen ins Langzeitgedächtnis. Und da werden die dann wieder weggekloppt, wenn man sie nicht mehr braucht. Und so werden halt echt Sachen, die halt aus, wie heißt das Gehirn, neurowissenschaftliche Vorgänge, werden da quasi auf so eine spielerische Art benutzt. Das ist super. Also das muss man erstmal hinkriegen. Was mir an dem Film nicht so gut gefällt, ist, dass er sich dann doch zu wenig mit dieser Emotionswelt aufhält. Also ich finde, der Film ist sehr stark am Anfang und am Ende. Da geht es quasi wirklich darum, wie geht es Riley und was ist los. Aber der an sich, der Konflikt ist ja, dass Kummer und Freude dann weg sind und also die werden halt in so einen Schlauch hochgesogen und müssen dann halt wieder zurückkommen in den Verstand, damit Riley wieder Freude empfinden kann. Und das, finde ich, ist ja sowas, da verstehe ich nicht ganz, was das abbilden soll im Leben von jemandem. Also bei anderen Sachen siehst du immer, das ist was Menschliches und das ist jetzt dieses Abbild von dem im Gehirn. Und dann wird eben diese Reise bemüht. Da werden einfach Ideen abgefeuert. Also da wird einfach gesagt, okay, jetzt treffen sie ihren imaginären Freund, den gibt's noch. Oder jetzt sind sie im kreativen Denken. Und dann gehen sie halt in so einen Raum rein und werden so platt und werden dann abstrakt und so, oder im abstrakten Denken. Jetzt sind sie in der Traum-Hollywood-Produktion, also wo halt die Träume gemacht werden. Und das finde ich gut, aber das hat für mich, als jetzt Erwachsener, der das guckt, hat mich ein bisschen genervt. Diese quietschbunte Reise, die da machen, wo immer irgendeine Idee kommt, so, das hatte für mich mit dem Plot dann am Ende nicht mehr so viel zu tun.
Ja, das sehe ich genauso, dass das eigentlich dann als Erwachsener dann auf Dauer ein bisschen nervt. Und grundsätzlich hätte ich mir einfach gewünscht, dass einfach die Proportion dieser beiden Ebenen, also reale Welt und im Kopf von Riley, einfach umgedreht gewesen wären. Also wenn die Story in der echten Welt stattfindet, aber unterstützt eben von den Emotionen in ihrem Kopf und stattdessen gibt es halt, wie ihr schon gesagt habt, eine Abenteuerreise durch ihren Kopf. Und klar ist das irgendwie auch alles witzig und kreativ, aber halt auf Dauer nicht ganz so spannend. Und ich finde auch gerade dadurch, dass ich so stark auf den Handlungsaspekt dieses Abenteuers eingeschossen wurde, nimmt sich der Film selber die Chance, ihr Konzept nochmal in andere Richtungen auszudehnen und nochmal kreativ das in eine andere Richtung zu treiben vielleicht und nochmal eine neue, bessere Idee damit zu haben, sondern sie sagen, wir geben uns jetzt damit zufrieden, dann doch im Kern halt einen sehr kinderfreundlichen Film zu machen, ist auch nicht schlecht. Also ich finde den Film auch wirklich trotzdem nicht kacke, aber da hätte mich mir ein bisschen mehr gewünscht dann auch
am Ende. Es ist halt eben schon das Problem, dass es dann auf Dauer eben auch sehr ermüdend ist einfach. Ne? Also wenn man auf so eine Reise geht, weil man weiß jetzt, wir müssen noch durch die nächsten drei Welten, weißt du, und irgendwann fängst du halt an runterzuzählen, weil das ist, okay, mal gucken, wie der nächste witzige Cartoon-Charakter aussieht. Ne? Das ist dann, aber das liegt so ein bisschen in der Natur so eines Films, denke ich. Und ich weiß halt nicht, inwieweit man sich da einfach dann zurücknehmen muss und sagen muss, okay, das ist halt, man muss halt seine sieben Jahre alten Zuschauer auch ein bisschen pleasen. Deswegen machen wir das so und das passt dann halt auch. Das ist halt natürlich, scheiße, Faden verloren. Egal.
Mir persönlich muss ich auch sagen, und da kann man sagen, hey, ist ein Kinderfilm und so weiter, ich fand den Look echt anstrengend. Also das ist so quietschbunt und shiny und sonst was und sieht alles aus wie Candy Crush Saga, der Film. Das hat mich ein bisschen an den Lego-Film erinnert und ein bisschen auch an, den ich nicht gesehen habe, aber diesen Wreck-It Ralph-Film, wo sie da auch in so einer Candy-Welt und sowas. Und das fand ich echt ein bisschen dick aufgetragen. Also auch diese Emotion, auch gerade Joy, ganz schön anstrengend. Also diese Charaktere auf eine Art, aber klar, als Kinder ist es irgendwas anderes. Ist auch witzig, dass halt die Emotion Sadness oder Kummer halt so ein dickes Mädchen mit Brille ist, da wird halt auch schon so ein bisschen was vermittelt eigentlich, ne?
Eigentlich schon,
das fand ich auch ein bisschen eigenartig.
Genau. Von mir gibt's da trotzdem auf jeden Fall eine Empfehlung für diesen Film, sich den anzugucken. Das ist wieder Pixar hat hier wieder vieles, vieles richtig gemacht und wie wir schon gesagt haben, vor allem die Idee ist toll und auch wie am Ende dann diese Idee wieder weitergedacht wird, das hatte ich jetzt so auch nicht erwartet und das fand ich auch echt gut und ich glaube, ja, da hat man schon auf jeden Fall den Spaß seines Abends, wenn man in diesen Film reingeht und kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Von mir gibt's 8 von 10 Punkten.
Von mir gibt's 7,5, aber muss schon sagen, dieses Pixar-Ding, wir machen einen Film für Kinder und Erwachsene, das funktioniert hier auch einfach wieder hervorragend. Also klar gibt es Sachen, die sind nur für Kinder und die nerven dann vielleicht ein bisschen, aber es gibt halt auch das große Ganze. Es gibt die Zusammenhänge über Entwicklung und Erziehung und Erwachsenwerden und das ist halt total ansprechend, auch für ältere Leute. Und ja, insgesamt fehlt dann mir vielleicht ein bisschen die Vielfalt am Ende, aber 7,5 Punkte hat er sich durchaus verdient.
Ich gebe auch 7,5.
Ja, finde ich auch. Schließe mich an, 7,5 von Punkte.
Inside Out ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Heroes Reborn. I know that you have no control over who you are. What you are. These powers are not natural. And they're not safe. And they cannot be trusted. So as far as I see it, there's only one solution to that.
Heroes Reborn ist die Fortführung der Serie Heroes, die ja eine Zeit lang das absolute Popkulturphänomen war. Also ich glaube, alle waren sich damals einig, dass so die erste Staffel Heroes so das Beste aller Zeiten war. Nur leider konnten dann die nachfolgenden 3 Staffeln dem Hype absolut nicht mehr gerecht werden. Und Heroes wurde irgendwie vom Oberhammer immer mehr zur absoluten Lachnummer. Aber jetzt, 6 Jahre nach dem Ende von Heroes, dachte sich einer, aber die erste Staffel damals, die war doch geil. Die fanden die Leute doch smart. Lass das doch mal nochmal machen. Und so passiert's auch. Und wir bekommen Heroes Reborn aufgetischt, die sich halt wieder auf die Wurzeln der ursprünglichen Serie besinnen will und uns halt eine Welt zeigt, in der normale Menschen auf einmal merken, dass sie außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Doch gerade als dann alle dachten, Zauberer und Muggel, nee, Verzeihung, Humans und Evos könnten friedlich Seite an Seite leben, kommt es dann zu einem bösen Terroranschlag in Odessa, Texas, bei dem viele Menschen ums Leben kommen. Und es kommt zu guten alten X-Men-Situationen. Die Evos müssen ihre Fähigkeiten geheim halten, um halt wahlweise dem Hass der normalen Menschen oder bösen Wissenschaftlern oder noch böseren Evo-Bösewichten zu entkommen. Oder aber natürlich, Option 2, selber zum Held emporsteigen und die Welt retten. Ja, Heroes Reborn, Leute, sollte man diese Wiedergeburt am Leben lassen? Was ist da eure Meinung?
Auf keinen Fall. Sofort töte es, bevor es Eier legt. Das ist ja so eine, auch wieder Miniseries, ich glaube 11 Folgen soll es davon geben auf NBC und ist der absolute Superhelden-Mega-Trash 2015, muss man sagen. Die alte Serie Heroes hat ein bisschen damit geglänzt, dass es eine Serie eben war mit vielen Superhelden, aber die Superheldenfähigkeiten waren nicht so visuell wichtig, dass man also eine Frau war, glaube ich, besonders stark und einer konnte Kräfte von anderen nehmen und Claire zum Beispiel damals konnte nicht sterben quasi, also nicht durch körperliche Verletzungen und das heißt, hier musste man nicht so viel tricksen damals, also einer konnte fliegen, einer konnte durch die Zeit reisen, da musste auch nichts machen, so ungefähr, ne? Und das hat da ganz gut funktioniert. Die alte Serie Heroes hat auch so gut funktioniert, weil das so typische, perfekt abgestimmte Serienkost einfach war, also du hast die Charaktere eingeführt, die hatten alle ein richtiges Leben, die haben alle langsam irgendwie ihre Fähigkeiten kennengelernt, es gab so ein looming Desaster, was passieren sollte, so das Ende der Welt und man wusste, dass es kommt. Da gab es zum Beispiel einen Charakter, der hat einfach immer, der war heroinabhängig und hat immer so auf seinen Trip so Bilder gezeichnet, halt gemalt, der war Künstler und auf diesen Bildern wusste man immer, dass, also hat man immer Charaktere schon erkannt oder man wusste, es passiert irgendwas, also es gab ganz viel so Foreshadowing, sympathische Charaktere, da war einer, war im Wahlkampf zum Beispiel, um Bürgermeister zu werden und das, einer hat so sexy Clips von sich aufgenommen für so Pornoseiten irgendwie in dem Keller und hat aber auch einen Sohn und da hat Heroes es gut geschafft, damals die Charaktere richtig zu etablieren, also die waren eigentlich alle sympathisch, die hatten alle ihre Probleme und ganz langsam wurde diese größere Welt aufgebaut und Heroes Reborn macht eigentlich das komplette Gegenteil, es sagt dir quasi, es gibt jetzt schon diese Welt und ich muss sagen, ich habe die ersten beiden Staffeln Heroes gesehen und in der dritten wirklich aufgehört, weil die Serie was gemacht hat, was selten passiert in Serien, aber was das absolute No-Go ist, ist, dass Charaktere einfach nicht mehr so handeln, wie sie handeln würden. Also einfach entgegen ihrer vorherigen Charakterisierung. Also jemand, der 2 Staffeln lang schüchtern ist, der ist nicht auf einmal ein Draufgänger oder ist auf einmal total religiös, wenn er es vorher nicht war. Und das hat halt Heroes die ganze Zeit gemacht. Also man hat versucht, Charaktere, die schon etabliert waren, irgendwie in andere Rollen zu stecken, weil man die halt gerade hatte. Und Heroes macht es jetzt, gibt dir dieses Setting, sagt, wir sind jetzt später, es gibt, also die Welt weiß, dass es diese, wie heißen sie, Evos gibt.
Ja, ja.
Und dann ist er so eine große Messe und nimmt auch Charaktere von früher, zum Beispiel den Hauptcharakter Noah, der, ich weiß nicht genau, was dann dessen Story in Staffel 3 und 4 war, aber am Anfang war der halt so ein bisschen der Böse von dieser bösen Organisation, die die Heroes da einfangen will, und ist jetzt unser Hauptcharakter. Und manchmal, einmal telefoniert er zum Beispiel mit seiner Tochter, die war auch vorher ein Charakter in Heroes, ist jetzt aber nicht gecastet worden für die Serie, aber für die Stimme hat's gereicht. Und einmal ist auch dieser Mohinder Singh, der war auch ein Charakter, der wird so als Terrorist quasi auf so Zeitungen abgebildet. Also man hat halt so ein, will man sagen, na, wisst ihr noch Heroes? Wir sind immer noch Heroes. Und haut dir gleichzeitig aber noch irgendwie 12 Charaktere um die Ohren, die total schlecht eingeführt werden. Also die echt nur ganz kurz mal irgendwie auf dem Schulweg sind und du weißt eigentlich gar nicht richtig, wer die sind. Und dann ist er hat noch einen Bruder und der stirbt dann aber auch direkt und er hat aber auch noch einen Sohn und der, ja, und er ist auch so ein Caped Vigilante. Und ich finde, das funktioniert gar nicht. Also wenn wir auch nochmal davon absehen, wie scheiße die Serie aussieht.
Ja, es ist halt, Heroes Reborn ist halt schon ein großes Affentheater. Es ist halt aber auch wirklich sauschwierig für mich, über den Look hinwegzukommen, weil das einfach so schäbig aussieht alles. Also das ist ja wirklich, da dem einen brennen die Hände und dann ist, man muss einfach die ganze Zeit lachen. Aber gut, ich glaube, da könnte man vielleicht als Fan drüber hinweggucken und vielleicht könnte ich auch drüber hinweggucken, wenn das alles nicht wie absolute B-Ware rüberkommen würde, also maximal B-Ware, weil es ist halt, der Cast wirkt so, als wenn man da wirklich gesagt hätte, okay, die ersten drei, euch hätten wir eigentlich gecastet, wir nehmen jetzt aber mal euch, weil euch zahlen wir jetzt ein Fünftel des Gehalts, weil das ist so wirken für mich die meisten, also da hat der ganze Cast eigentlich, und das zieht sich dann natürlich, was die Schauspielerleistung, durch die schauspielerische Leistung, finde ich, und im Writing genauso, das wirkt halt wirklich einfach, ja, so ein bisschen Serienschreiben für einmal eins. Das ist total uninteressant und ungeil. Also ich finde, ich habe schon zu Dr. Schwarz aber gesagt, für mich vielleicht ein Anwärter für eine Guilty Pleasure Serie, weil es schon nicht ganz comicbefreit ist. Also ich meine, es ist halt, es passiert viel, immerhin, muss man sagen. Also es geht Schlag auf Schlag, irgendwas, irgendwo brennt's. Das ist schon nicht ununterhaltend oder nicht, das unterhält schon, sagen wir es mal andersrum. Und aber es ist dann oft einfach doch zu platt insgesamt. Ich habe diese Heroes damals nicht geguckt, das war jetzt mein erster Blick in dieses Universum und glaube ich, brauche ich nicht nochmal.
Ja, da sprichst du was an. Es ist zu platt, aber gleichzeitig checkt man doch einfach nicht, was da genau los ist. Also ich zumindest nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Serie in 10-Minuten-Abschnitten geguckt, musste immer wieder erschöpft ausmachen und erstmal warten, bis die Kopfschmerzen wechseln, bis ich weitergucken konnte. Aber ich stell mir vor, so schreibt eine Gruppe Jugendliche eine Fernsehserie. Also immer genau. So nach dem Motto, weißt du, was noch total cool wäre? Ja, mexikanischer Batman, jawohl, den nehmen wir mit rein, ja sicher. Den gibt's doch nicht. Aber die werden die Charaktere sowas dann im Schnelldurchlauf vorgestellt. Also weiß ich nicht. Dann sterben aber auch schon wieder alle. 5 Minuten später kriegst du die nächste Rutsche. Dann gibt's nochmal 8, dazu 3 Verschwörungen, 2 Intrigen und 6 Twists. Und also ich habe irgendwann aufgegeben. So. Und weiß nicht, für mich eigentlich die bezeichnende Szene, ein Mann steht dunkel auf der Straße, kriegt eine SMS, auf seinem Handy steht unbekannter Teilnehmer und die SMS lautet Don't trust anyone. So, das ist einfach, so stellt sich diese Serie Spannung vor. Also, so richtig bescheuert einfach. Das Dümmste vom Dummen. Ja. Also für mich eine absolute Frechheit, Heroes.
Ja, und ich meine, es gibt einfach eine Szene in Japan, ein Mädchen sitzt in ihrem total pink-bunten Zimmer, hat auch so pinke Haare. Es kommt ein Typ rein und sagt, ja, ich habe hier so ein krasses Videospiel gezockt und am Ende habe ich da den Code rausbekommen, das war hier deine Adresse. Und dann sagt sie, was, so gut kannst du doch gar nicht spielen. Doch, ich bin Gamer, ist also auf Japanisch. Und ich weiß übrigens auch, dass dein Vater, der alte Samurai, unter den Dielen des Zimmers das Katana versteckt hat. Du bist doch Katana-Girl. Und dann sagt sie, das kann nicht sein. Er geht weg. In der nächsten Szene geht sie in dieses neon ausgeleuchtete Zimmer, macht die Diele auf. Da drunter ist auch alles neon ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob ihr Katana-Vater schon damals irgendwie ein Schrauber und Case-Modder war oder warum sie so abgegangen ist. Sie nimmt das Schwert, ist in der nächsten Szene in einem Videospiel drin und kämpft da gegen Samurai und es sieht wirklich aus wie ein Videospiel aus den 90er Jahren ungefähr. Oder wie man damals so 3D-animierte Filme auf so CD-ROMs, so Lern-CD-ROMs für Kinder gemacht hat ungefähr.
Ja, absolut.
Und das sagt alles. Also was ist das denn aus der absoluten Grabbelmottenkiste von irgendwie Final Fantasy 7 irgendwie rausgeholt? Also das war echt, das hättest du nicht mal früher den Leuten anbieten können. So scheiße sieht das aus. Nee. Und deswegen, das ist, glaube ich, auch schon das Urteil einfach, also Heroes Reborn, ich weiß nicht, klar, wer sich dann auch noch durch Staffel 3 und 4 durchgequält hat, die echt sehr schlecht gewesen sein sollen. Ich habe ja dann ausgemacht, der kann sich vielleicht auch das noch geben. Aber es ist schon erstaunlich, wie man sagen kann, okay, Heroes ist echt gefloppt, weil die Serie so schlecht wurde. Wir machen es nochmal. Nochmal genauso schlecht.
Ja, genau so ist es. Es ist echt, es ist ehrlich totale Scheiße. Es ist wirklich eine Qual. Ja. Für mich auch nicht Guilty Pleasure, eben weil die Special Effects so müllig sind und sich die Schauspieler denken, gut, das müssen wir noch unterbieten mit unserer Mimik. Nee, also zum Vergessen absolut Heroes.
Ja, nein, Heroes mutet wirklich an wie eine Kneipenwette. Und das muss ich wirklich keiner antun. Also das ist wirklich eine Frechheit. Gerade schön auch nochmal, dass Dr. der Schwarz dieses Beispiel mit Katana Girl, die einfach wirklich so heiß rausgearbeitet hat. Das ist wirklich
Katana Girl.
Das ist wirklich, da spuckt man dem Zuschauer wirklich durch den Monitor ins Gesicht. Das ist wirklich eine Frechheit. Raus.
Raus aus meinem Kopf. Heroes, ja. Raus aus deinem Kopf. Aber vielleicht rein in unser Postfach podcast@drpeng.de, wenn ihr Heroes Reborn gesehen habt oder uns davon überzeugen wollt, warum das doch eine ganz tolle Serie und ein erhaltenswertes Franchise ist. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig diese Woche bewegt? Einmal Season 2 von Empire ist angelaufen, endlich. Lucius Free, Hashtag Free Lucius. Lucius Lyon ist im Knast und versucht rausgeboxt zu werden. Und das ist schon wieder so richtig mega geil. Ich sag's euch, Empire. Weil die auch einfach, was ich liebe bei so Serien, das finde ich auch bei Walking Dead so witzig, die Serien sind super erfolgreich. Das heißt ja, eigentlich hat man mehr Budget dann für die nächste Staffel, aber sieht immer noch genauso schäbig aus wie vorher. Also Rückblenden sind echt in so einem schlechtesten Sepia irgendwie gefilmt. Und halt, ja, alle overacten, was das Zeug hält, aber wirklich, ich sag's immer noch, wenn man irgendwas Guilty Pleasure-mäßiges guckt, dann Empire, da passiert die ganze Zeit was. Und herrlich ist zum Beispiel, dass einfach Chris Rock als die Erznemesis von Lucius Lyon dann auch in den Knast kommt und einfach auch scheinbar Hannibal Lecter sein soll, weil er auch irgendwie Menschen isst. Und ja, da ist einfach einer, hat so ein bisschen so ein blaues Auge und Chris Rock ist einfach ein Steak. Und das soll, glaube ich, mir sagen, dass er gerade das Auge von dem isst. Also ich weiß nicht genau.
Ah, ja.
Da wird echt nichts. Oder zum Beispiel, da ist eine Plattenchefin, die ist lesbisch und deswegen schmeißen sie ihr so eine Party mit ganz viel aufgereizten Frauen und schmeißen sich die ganze Zeit an sie ran, damit sie einen Plattendeal unterschreibt. Also es ist wirklich billigstes Niveau, aber gleichzeitig spricht es doch dann auch immer Thematiken wie so Black Power Kampf und sowas dann doch an und schafft es auch so, sich auf den Zeitgeist zu bewegen. Also ich halte das immer noch für eine tolle Serie, Empire. Dann haben wir Dr. Loco und ich Love and Mercy geguckt, das Biopic zum Sänger von den Beach Boys, verkörpert von John Cusack als, wie heißt der, Brian Wilson, genau. Verkörpert von John Cusack als alter Brian Wilson und Paul Dano als junger Brian Wilson. Und das ist echt mal so ein Musiker-Biopic, was man sich mal angucken kann, weil das eigentlich eine coole Idee hat. Nämlich, dass du einerseits halt Brian Wilson zeigst, als er dieses Album Pet Sounds, was ja immer noch als eines der besten Alben der Geschichte gilt, aufgenommen hat, während die Beach Boys gerade on Tour waren. Der ist halt auch so total depressiv und im Arsch und aber ein musikalisches Genie und hat diese Aufnahmen macht. Tolle Aufnahmeszenen auch, also viel besser zum Beispiel als bei Straight Outta Compton, wie da die ganzen Musiker eben und dann auch die Tiere da halt ins Studio gelassen werden, um halt diese Pet Sounds zu machen. Und gleichzeitig aber John Cusack in der Zukunft als völlig abgehalfterter Typ, der zwar noch reich ist, aber der quasi so ein Psychiater hat, der ihm das Leben zur Hölle macht und quasi versucht, sein ganzes Leben zu kontrollieren und springt dann immer halt so in diesen Zeitebenen hin und her und das fand ich auch da ganz gut. Nicht das beste Biopic jemals, aber immerhin mal so ein Ansatz gewählt, der ganz cool ist und durchexerziert. Dr. Loco, du fandst ihn auch gut, oder?
Ich fand, es war ein toller Film. Also und gerade auch das, was du gerade gesagt hast, dass wir hatten das, glaube ich, schon, ich weiß nicht mehr, welchem Film das war, aber wir hatten das schon ein paar Mal, wo wir gesagt haben, bei Biopics, dass gesagt wurde, jetzt hätten wir eigentlich ganz gern mehr über die, über den Prozess dieser, oder den Arbeitsprozess dieses Künstlers oder dieser Person irgendwie erfahren und kam dann oft nicht. Hier wurde das aber echt geliefert und das war total schön, also ganz unaufgeregt eigentlich, trotz eigentlich, ja, ich meine, auch eine sehr traurige Geschichte irgendwie, aber irgendwie doch ganz leicht erzählt und das fand ich wirklich toll. Also ich fand es einen richtig tollen Film.
Cool. Ja. Und dann habe ich noch mir mal zur Aufgabe gemacht und ich weiß nicht, ob wir das als Segment mal in den Podcast einbauen wollen. Ich wollte mich mal so durch die amerikanische und aber auch deutsche Late-Night-Historie mal so durcharbeiten und mir erstmal diese ganzen halt Late-Night-Shows, die es alle gerade gibt, in den USA angucken. Bin dann aber relativ schnell bei Harald Schmidt hängen geblieben, habe mir 1000 Folgen angeguckt und Interviews mit Harald Schmidt und ich finde es so erstaunlich, wie man so souverän moderieren kann. Also, und auch was man vom Publikum erwartet. Also, das Publikum unterstellt ihm immer schon den Gag. Also, die sind schon so angeheizt und halten den für so smart, dass er immer manchmal nur ganz kleine Sachen sagt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, demnächst, da gibt es eine Folge, da bucht er sich halt einen Urlaub im L-Tours-Katalog und sagt irgendwie so, ja, da muss ich nach Bali, da muss ich mich ja gegen 40 Sachen impfen lassen. Gegen manche Sachen kann man sich auch gar nicht impfen lassen und trinkt halt einen Schluck Wasser und unterstellt damit halt den Gag, ja, ich hure da halt die ganze Zeit rum und fange mir AIDS ein. So, aber einfach halt so im Nebensatz, ohne das ausformulieren zu müssen, so richtig. Das finde ich ganz stark. Und dann auch, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, Skatkloppen, wo sie halt einfach eine Folge lang reinkommt und sagt so, ja, und heute spielen wir Skat. Und dann ist er, sitzt er halt mit am Tisch. Und ich meine, das ist ein super krass intellektueller, politisch gebildeter Typ, der einfach die krassesten, ich glaube, aus der Pfalz oder sowas, einfach so Biertischsachen einfach die ganze Zeit so sagt irgendwie. Also so die dümmsten Sprüche einfach raushaut. Auch erstmal eine Kippe dann da raucht und ein Bier trinkt einfach in der Sendung. Gut, das war noch Anfang der 2000er, da war das vielleicht noch auch okay. Aber nee, finde ich ganz toll. Mal gucken, ob das kommt. Aber Harald Schmidt, der wird mich jetzt noch länger begleiten.
Ja, ich bin ja auch gerade hier auf Heimaturlaub und wenn man natürlich von Mutti jeden Abend ins Theater und ins Kino geknechtet wird, dann bleibt nicht allzu viel Zeit für Popkultur. Also von mir hört ihr heute nichts. Aber zum Glück hat der Dr. Schwarz ja 3 bis 4 Sachen, da kommt ihr auf eure Kosten.
Ja, eben. Nee, von mir noch eine ganz kleine Musikempfehlung. Eine Band, die ich eigentlich lange nicht mehr verfolgt habe, namens Unearth, die eigentlich so die Veteranen des Metalcore sind und da am Anfang der 2000er auch mit Geschichte geschrieben haben, haben jetzt letztes Jahr eigentlich letztes Album rausgebracht und dass ich mir aber dieses Jahr, musst du dich vorstellen, ein Jahr später, dann habe ich mir das mal zu Gemüte geführt und das ist richtig stark. Es ist, weil sie es halt schaffen, so die alten klassischen Metalcore-Sounds, aber eben mit zeitgenössischer harter Gitarrenmusik zu mixen und das gelingt ihnen wirklich saugut und haben damit sich weiter zementiert in meiner Heavy-Metal-Gedankenwelt. So, richtig cool. Empfehlung von mir. Reinhören, wenn man Bock drauf hat.
Alles klar, dann war es mit dem 71. Pencast. Wir hören uns Sie wieder in der 72. Folge, dann auch wieder hoffentlich mit Dr. Eck, wenn wir es nicht beide verkacken, den Termin einzuhalten. da werden wir über Ridley Scott's Der Marsianer sprechen und noch einige andere Themen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast mögt, wenn ihr uns eine Mail schreibt an podcast@drpeng.de oder auf iTunes eine Bewertung abgibt. Da ist der Link auch bei uns auf dem Podcast-Beitrag oder einfach bei iTunes nach Dr. Peng suchen. Das bringt uns ganz, ganz, ganz viel und kostet euch nur 1 bis 4 Klicks. dann sind wir raus. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
Tschüss. Yo, ciao.